21.03.24, Israel im Krieg, Tag 167. Wieder zurück in Israel, direkt im Dienst, nachdem ich einen kurzen Abstecher in Zürich gemacht hatte. Heute schon wieder unter anderem auch an der Grenze zum Gazastreifen und dort natürlich von der Grenzsituation auch den Beschuss mitbekommen, insbesondere im Bereich des nördlichen Gazastreifens, alles was so im Bereich von Gaza City nach wie vor, wo wir jetzt die letzten Tage natürlich auch extrem im Einsatz sind. Und der kurze Abstecher nach Zürich in die Schweiz hat mir wirklich gut getan. Es war ein erfolgreicher Abstecher und ich habe zwei Worte auf Schweizerdeutsch mit nach Hause genommen. Das eine ist Danke. Die Schweizer sagen nicht Danke, sondern Danke. Und das klingt ziemlich melodisch. Also es ist auch kein Danke, sondern Danke. Das ist ein bisschen gesungen fast schon. Und das zweite, noch spannendere Wort ist auf Deutsch wirklich, sagen die Schweizer zumindest in Zürich, wirklich, wirklich. Und das fand ich richtig lustig und ich muss sagen, irgendwo spaßig. Und das sind so die Momente im Leben, wo man auch wirklich ein Schmunzeln aufs Gesicht bekommt und vielleicht so für kurze Zeit abgelenkt ist. Wirklich für kurze Zeit immer mal wieder so aus dem Alltag, natürlich mit meinem Besuch in Zürich sowieso raus aus dem Alltag, aber dann noch einmal weiter raus, indem man derartige Wörter hört, die ich so nicht kannte und es irgendwo spaßig fand und das mich wirklich auch ein Stück weit abgelenkt hat und das ziemlich nett war und ist. Und so versuche ich auch meinen Alltag zu meistern, irgendwo mit all diesen schlechten Entwicklungen, auf die ich jetzt auch gleich in diesem Podcast, in der heutigen Folge natürlich zu sprechen kommen werde, leider wieder nicht wenig Schlechtes zum Erzählen, Bedrückendes, Deprimierendes, Enttäuschendes. Das alles begleitet uns ja hier in diesem Podcast sowieso allgemein jetzt seit dem 7. Oktober auf ziemlich extreme Weise. Und ein Ende davon ist nicht absehbar, insbesondere weil bestimmte Enttäuschungen, die jetzt in diesen Tagen und Wochen und Monaten passieren und stattfinden, gerade in Israels schwersten Zeiten, wenn man da von bestimmten Freunden, sei es Menschen oder Organisationen oder Staaten, wenn man da enttäuscht wird in Israels schwersten Zeiten, dann wird das noch eine ganze Weile dauern, das zu verdauen. Vorweggenommen, heute gibt es in dieser heutigen Podcast-Folge am Ende ein neues Outro. Darauf dürft ihr euch freuen. Einige von euch hatten mir geschrieben und darauf bin ich eingegangen heute endlich, dass das Outro ein wenig zu tief ins Ohr reingeht, irgendwie unangenehm ist. Und deswegen habe ich mit Freunden ein Stück weit geguckt, welches Outro eher passt. Und wir haben ab heute ein neues Outro und ich hoffe, es wird euch besser gefallen. Geiseln für Terroristen und Feuerpause, das ist natürlich der Rahmenplan, den wir versuchen, irgendwo in die Tat umzusetzen. Der Chef des Mossad ist in Katar gewesen, wie ihr wisst, auch der Chef des CIA und hochrangige Vertreter Katars und Ägyptens. Also das ist so, das sind die vier Nationen, kann man sagen, die um den Tisch herum sitzen und diese Situation, diesen Deal, wenn ihr so wollt, aushandeln, im Namen der Hamas natürlich allen voran Katar, aber auch die Ägypter haben da natürlich Einblicke und von israelischer Seite natürlich der Chef des Mossad, der hingeschickt wurde. Und hier gilt es nach wie vor abzuwarten, wie sich diese Situation entwickeln wird, solange es keinen Plan gibt, Geiseln für palästinensische Terroristen und Feuerpause finden einfach weiter die Kriegshandlungen statt und es geht weiter. Und dieses Es geht weiter kommt ja auf verschiedenster Weise zum Vorschein. Also ein Thema zum Beispiel, was jetzt seit kurzem aufgeflammt ist, ist natürlich die Bedeutung oder der Einsatz oder der Nicht-Einsatz des Roten Kreuzes. Ich denke, ihr wisst, dass das Rote Kreuz, das habe ich hier in diesem Podcast auch einige Male erwähnt, aber ich will das nochmal betonen, das Rote Kreuz, das eigentlich, das Internationale Rote Kreuz, ist ja eine Organisation bekannt dafür, dass sie unter anderem in Kriegssituationen Geiseln und Gefangene besuchen darf, um sich nach ihrem Wohlergehen zu informieren. Und in diesem Fall reden wir hier über 167 Tage, in denen israelische Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden und das Internationale Rote Kreuz hat keine einzige Sekunde im Laufe von 167 Tagen Einblicke bekommen zum Wohlergehen dieser israelischen Geiseln. Wir reden hier über 134 Geiseln, einige Dutzend nicht mehr am Leben, dennoch ein Großteil am Leben, davon geht man natürlich aus. Und das Internationale Rote Kreuz, nicht nur, dass es keinen Einblick bekommen hat, sondern man hat im Gefühl, dass es sie auch nicht besonders interessiert oder dass nicht das oberste und wichtigste und zentralste Thema ist, sondern jetzt gerade ist die Diskussion natürlich aufgeflammt, weil Israel gesagt hat, dass sie eventuell dem Roten Kreuz auch keinen Zugang mehr zu den Gefangenen auf israelischer Seite der Hamas-Terroristen gewährleisten möchte, das heißt der Nuchba. Diejenigen, die am 7. Oktober hier über die Grenze kamen, teilweise auch gefangen genommen wurden, natürlich im Laufe der Kriegshandlung der letzten Monate, wo das Rote Kreuz wissen will, wie es denn diesen Nuchba-Terroristen so ergeht in israelischen Gefängnissen. Das ist ihnen wichtig und deshalb soll Israel ihnen natürlich den Zutritt gewähren. Und das hat Israel bis jetzt eigentlich immer gemacht. Jetzt gerade versucht man natürlich auch hier irgendwo von israelischer Seite aus ein Stück weit Druck zu erzeugen. Ich gehe davon aus, dass Israel dem Roten Kreuz Einblicke gewähren wird und dass man das Rote Kreuz nicht davon abhalten wird, Terroristen hier in israelischer Gefangenschaft zu besuchen. Dennoch ist es bedauerlich, dass nach 167 Tagen das Internationale Rote Kreuz nicht als oberste Priorität sich auf die Stirn geschrieben hat und alles daran setzt, die Gefangenen, Geiseln vom 7. Oktober im Gazastreifen besuchen zu dürfen. Eine äußerst bittere Situation, aber das zeigt wieder, in welcher Situation wir uns befinden, weil wir hier in Israel nehmen das natürlich wahr, wie auch internationale Organisationen aufgestellt sind. Uns deprimiert das, uns enttäuscht das, aber ein Großteil der Welt interessiert sich dafür nicht oder kriegt davon nichts mit oder sagt das, was das Internationale Rote Kreuz auch sagt und erwartet, und zwar, dass sie Einblicke bekommen darf, natürlich, wie es palästinensischen Gefangenen hier von den Nuchba-Terroristen der Hamas so ergeht, ohne dass man auch nur im Nebensatz von israelischen Geiseln des 7. Oktober spricht. Eine Meinungsumfrage des PCPSR, das ist das Palestinian Center for Policy and Survey Research, hat in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Ramallah, da gibt es eine Meinungsumfrage unter Palästinensern im Gazastreifen und auch in der Westbank bzw. Judäa und Samaria über alle möglichen Fragen zum 7. Oktober und darüber hinaus. Und die Ergebnisse sind erschreckend. Also, was heißt erschreckend? Mich wundern sie leider nicht. Aber ich denke, für den einen oder anderen von euch kann es sein, dass ihr derartige Ergebnisse vielleicht nicht erwartet habt. Erstes Ergebnis zum Beispiel, ob sie heute, wenn man über den Angriff vom 7. Oktober spricht, der Hamas, des Islamischen Dschihads auf Israel, wie viele davon einverstanden sind, dass das durchgeführt würde. Und über 70% sind damit einverstanden, finden es positiv, dass diese Masseninvasion, dieses Massaker vom 7. Oktober stattgefunden hat. Eine Mehrheit auch der Palästinenser im Gazastreifen und in der Westbank, in Judäa Samaria, glauben, dass die Hamas diesen Konflikt gewinnen wird. Ja, wir sind knapp 6 Monate nach Kriegsbeginn. Die ganze Welt redet von humanitärer Situation im Gazastreifen. Und interessanterweise, obwohl wir uns jeden Tag ein Stück weit vorarbeiten gegen die Terroristen im Gazastreifen, glauben ein Großteil der Palästinenser im Gazastreifen und in der Westbank, dass die Hamas diesen Krieg gewinnen wird. Da fragt man sich, wieso, was genau, wie stellen sie sich das vor? Auch in Sachen humanitärer Situation im Gazastreifen, wo die ganze Welt natürlich raufschaut, da gehen ungefähr weniger als 10% der befragten Palästinenser davon aus, dass die Hamas dafür verantwortlich ist, sondern über 90% der Befragten sagen, und das deckt sich eigentlich auch mit großen Teilen der westlichen Meinung, dass Israel verantwortlich ist für die humanitäre Situation im Gazastreifen. Und das an sich ist doch irgendwo nicht ganz logisch, weil wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Wir haben die Feuerpause, die Waffenruhe am 7. Oktober nicht gebrochen. Wir wurden mit tausenden Raketen beschossen. Wir haben hunderttausende Menschen aus dem Süden und Norden Israels evakuiert. Wir haben am 7. Oktober über 1000 Menschenleben hier verloren, darunter Kinder und Alte und Frauen. Dennoch, trotz all diesem und auch der Geiselsituation, dennoch gibt es kaum jemanden der Befragten, der die Hamas für diese Situation verantwortlich macht. Auch das natürlich erschreckend und äußerst bedauerlich. Unter denjenigen, die die Hamas-Terrorangriffsvideos, ihr wisst, die Hamas haben ja natürlich über Bodycams und über Handykameras etliche Videos von ihrem Angriff live aufgenommen am 7. Oktober. Von denjenigen Palästinensern, die diese Videos gesehen haben, glauben ca. 80%, dass die Hamas keine Kriegsverbrechen begangen hat, obwohl sie diese Videos gesehen hat. Ja, ca. 80%. Und diejenigen, die keine Videos gesehen haben, bei denen liegt die Rate bei 97%, die davon ausgehen, die daran glauben, dass die Hamas keine Kriegsverbrechen begangen hat. Sondern fast alle glauben, dass Israel Kriegsverbrechen begeht. Und wenn man fragt, welche palästinensische Vertretung bzw. Partei oder Organisation die beliebteste ist unter den Palästinensern im Gazastreifen und Judäa-Samaria, sprich Westjordanland, ist die Hamas die deutlich beliebteste Vertretung der Palästinenser. Und die Mehrheit will am Tag nach diesem Krieg, dass die Hamas im Gazastreifen das Sagen haben wird. Das sind alles schwierige Antworten, schwierige Reaktionen auf diese Meinungsumfrage. Mich hat es, wie gesagt, nicht überrascht. Ich denke, den einen oder die andere von euch wird das eventuell überraschen, weil vielleicht unter euch es Menschen gibt, die davon ausgegangen sind oder es sich zumindest vorstellen hätten können, dass nach so einem Massaker, nach so einem Zivilisationsbruch, dass da eventuell einige mehr Palästinenser sich gegen die eigene Terrordiktatur, die eigene Terrorregierung, die auch die eigenen Leute in den Abgrund zieht, die eigenen Menschen als menschliche Schutzschilde missbraucht, die aus Krankenhäusern, Schulen und Moscheen operieren, dass mehr Palästinenser genau dieses Vorgehen eben nicht zu schätzen wissen, dass sie es intern kritisieren. Doch dem scheint leider nicht so zu sein. Wenn wir Richtung Gaza schauen, die Kriegshandlungen, wisst ihr, dass in den letzten Tagen natürlich unser außer Khan Yunis, was nach wie vor umkämpft ist, insbesondere der Westteil, ist natürlich Al-Shifa, das Krankenhaus in Gaza City, jetzt mittlerweile seit 3 Tagen von uns umstellt. und bestimmte Gebäude, auch das katarische Gebäude in dem Al-Shifa-Komplex. Ihr wisst, Krankenhäuser haben ja große Campusse mit teilweise Dutzenden Gebäuden. Und da sind wir in mehreren Gebäuden natürlich reingedrungen. Und diesmal nicht wie vor 3-4 Monaten, wo wir natürlich groß angekündigt haben, dass wir kommen werden, damit wir natürlich die Zivilisten in Schutz nehmen, ihnen damit genug Zeit gelassen haben, sich auch aus dem Krankenhaus zu entfernen. Und genau das hat natürlich auch die Terroristen, hat ihnen natürlich vor 3-4 Monaten in die Hände gespielt, weil sie sich natürlich auch aus dem Krankenhaus entfernt haben. Dieses Mal, vor wenigen Tagen, haben wir einen Überraschungsangriff gestartet und haben ohne Vorankündigung das Krankenhaus bzw. den Bereich des Krankenhauses umstellt, mit Eliteeinheiten angeführt, mit der Shayetet 13. Das ist die Marine-Elite-Kommandoeinheit, die natürlich diesen Einsatz im Schieferkrankenhaus anführt und leitet mit anderen elitistischen Einheiten. Und dort haben wir dann im Laufe der letzten Tage weit über 500 Terrorverdächtige gefangen genommen. Von diesen, es sollten mittlerweile um die 650 sein, sind bewiesen knapp 400 Hamas oder islamische Dschihad-Terroristen, die gefangen genommen wurden. Die Terroristen des islamischen Dschihad innerhalb des Krankenhauskomplexes, die haben sich größtenteils ergeben. Es gibt noch Hamas-Terroristen, die sich dort teilweise in der Notaufnahme verschanzt halten und von dort versuchen, diesen Kampf, der nicht zu gewinnen ist von ihnen, aber sie wollen sich nicht ergeben, und in diesem Fall heißt es: ergib dich und lebe oder versuche zu kämpfen und du wirst sterben. Das ist die Situation. Ungefähr 140 Terroristen wurden eliminiert und darunter etliche hochrangige Terroristen der Hamas und des islamischen Dschihads. Das könnt ihr alles, für diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, könnt ihr alles nachlesen, kurz in Google eingeben, auf Englisch oder Hebräisch. Ich denke, auf Deutsch hat es wahrscheinlich kaum jemand gebracht oder niemand. Leider aber etliche Namen von hochrangigen Terroristen, die namentlich und mit Gesicht bekannt waren und sind, die eliminiert wurden im Krankenhaus, im Al-Shifa-Krankenhaus, wo seit Kriegsausbruch am 7. Oktober in diesem Zugriff der israelischen Armee in den letzten 2-3 Tagen die größte Anzahl von Terroristen an einem Ort eliminiert und gefangen genommen wurde. Das muss man sich jetzt kurz mal vorstellen. Wir reden hier über ein Krankenhaus. Und genau dasselbe Krankenhaus, wo wir vor 3-4 Monaten schon waren, wo die Welt aufgeschrien hat. Genau dasselbe Krankenhaus wurde jetzt wieder komplett von den Terroristen eingenommen, nachdem sie dachten, dass wir uns zurückgezogen haben. Und schwupps waren wir wieder da, und sie sind jetzt mittlerweile entweder eliminiert, gefangen genommen, oder die restlichen Terroristen, die sich dort unter anderem in der Notaufnahme verschanzt halten, die werden früher oder später heute Nacht oder morgen im Laufe des Tages sich höchstwahrscheinlich entweder ergeben oder dann auch nicht mehr am Leben sein. Bezüglich Rafah im Süden des Gazastreifens, da ist natürlich auch jetzt der Druck des Westens und insbesondere der USA groß, weil sie natürlich wissen, dass dort in diesem Bereich sehr viele palästinensische Zivilisten sich aufhalten. Und da wird von Israel im Endeffekt gefordert: wie stellt ihr euch das vor, wenn ihr dort vorgeht, wo sollen die Zivilisten hin und wie sieht's aus mit dem Tag nach dem Krieg? Man will also konkrete Pläne, und diese konkreten Pläne, das geht über die Payroll der Armee hinaus, weil die Armee natürlich für den Einsatz zuständig ist, so wie im Al-Shifa-Krankenhaus gegen den Terror und natürlich für die Geiselbefreiung. Aber alles, was so in Sachen Tag nach dem Krieg, das ist hohe Politik, kann man sagen. Und da hat Israel natürlich zum einen erstmal gesagt, dass wir auch nach Rafah vorgehen werden, komme was wolle, und zum anderen dort alles daran setzen werden, so wie wir es an anderen Orten im Gazastreifen gemacht haben, dass wir zwischen Zivilisten und Terroristen, soweit es geht, unterscheiden werden. Wir werden den Zivilisten dort Warnungen geben, wir werden humanitäre Zonen oder Straßen oder wir werden zumindest die Menschen warnen, dass sie die Möglichkeit bekommen können, ein bestimmtes Gebiet von dort zu fliehen, bevor die Kampfhandlungen stattfinden. Genau wie beim Al-Shifa-Krankenhaus vor 3-4 Monaten wird das natürlich auch den Terroristen in die Hände spielen und auch sie werden sich bewegen. Aber im Endeffekt ist das eine natürlich, dass man in diesem Bereich, wenn es denn so kommen sollte, dass man die Terrorinfrastruktur natürlich als erstes zum Ziel hat, zum zweiten bestimmte Terrorköpfe, man sie natürlich kennt, namentlich und Profil, und die dann auch früher oder später erwischen wird, die sich dann nicht wirklich unters Volk mischen können, weil sie halt bekannter sind, und in dem Sinne es früher oder später dort auch in Rafah eventuell zu verstärkten Kampfhandlungen kommen wird, wo jetzt noch nicht feststeht, wann und wie, doch solange sowieso kein Geisel für Terroristen und Feuerpause-Deal stattfindet, gibt es eigentlich überhaupt keinen Weg daran vorbei. Auch aus dem Libanon heute wieder Beschuss in den letzten Stunden, und zwar auch direkte Einschläge, unter anderem in der Stadt Metula, richtig schön an der Grenze zum Libanon. Also da gibt es teilweise Häuser, wo man vom Balkon auf israelischer Seite fast schon mit den Kirschkernen aufs Balkon der einer Familie auf libanesischer Seite spucken kann. Also so nah ist das teilweise aneinander gelegen. Und da fand heute wieder massiverer Beschuss statt, beziehungsweise massiv ist auch relativ, nicht so massiv wie vor 1-2 Wochen noch. Da hat es ein Stück weit abgenommen. Interessant natürlich zu gucken, ob diese Abnahme des Beschusses, wie sich das, was der Trend da sein wird, warum das jetzt gerade ist, und wie sich's die nächsten Tage entwickeln wird. Auch aus dem Jemen gab es heute Beschuss Richtung Eilat, wurde aber vom israelischen Antiraketensystem über dem Roten Meer, noch bevor es das israelische Territorium erreichen konnte, das feindliche Objekt wurde abgeschossen. Mittlerweile leider ist es so, dass mehrere Staaten im Westen der Welt, gerade demokratische Verbündete Israels wie Kanada und auch Italien und andere Staaten mittlerweile angekündigt haben, teilweise jetzt auch schon seit längerem, aber der Kanada ist der neueste Fall, dass sie Waffenlieferungen an Israel stoppen, keine Waffen mehr an Israel jetzt in diesen Kriegszeiten schicken wollen. Und das wird aus israelischer Sicht natürlich in diesen schweren Tagen als hochproblematisch wahrgenommen. Also man sieht, dass es Staaten gibt, die Israel einfach nicht mehr unterstützen wollen in diesem Kampf gegen den Terror. Und das ist sehr bedauerlich, insbesondere wenn das Länder machen, mit denen Israel eigentlich sehr, sehr eng und sehr, sehr gut in Kontakt war, die Beziehungen wirklich sehr gut waren. Und gerade in Israels schwerster Stunde ist das natürlich mehr als ein Stich in den Rücken. Und nicht umsonst ist das aktuelle Cover der Economist, des britischen Magazins Economist, ist das Cover eine Israel-Fahne irgendwo alleine in so einer Art Wüstengegend, also wo nichts drumherum ist. Und der Titel ist Israel Alone. Beziehungsweise auf Deutsch Israel alleine. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.